weckt mein Herz. Gott verspricht uns ja, dass er uns ein neues Herz schenken will, wie es in der Jahreslosung von diesem Jahr, vom Jahr 2017 steht. Aber was für ein Herz gibt er uns nun denn? Wie wird unser neues Herz sein? Um das zu erahnen zu können, gilt es erst einmal zu verstehen, wie das Herz Gottes so schlägt, wie sein Herz so tickt. Denn davon bin ich überzeugt, er wird uns ein Herz geben, welches seinem ähnlich sein wird oder gleich sein wird. Nun stellt sich uns aber die Frage, wie können wir das erfahren? Wie können wir wissen, wie das Herz Gottes so schlägt? Können wir es überhaupt erfahren? Betrachten wir dazu ganz kurz einen Vers aus dem Matthäusevangelium, der Vers 27 aus dem 11. Kapitel. In dem Vers steht also: Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Jesus Christus kann uns also Gott offenbaren, weil er kennt ganz genau Gott, seinen Vater. Und so können wir also getrost unseren Blick auf Christus richten und schauen, was er gemacht hat, wie sein Herz schlägt, wie er gelebt hat, wie sein Herz so tickt. Und dann lernen wir Gott kennen, indem wir Christus kennenlernen. Und Christus, das ist das Schöne, er hat sich uns zu erkennen gegeben. Und durch ihn eben auch Gott, sein Vater. Wer also Christus ansieht, der erkennt in Christus auch Gott, den himmlischen Vater. Nun ist es aber so, dass wir Christus immer wie mehr kennenlernen. Jeden Tag können wir etwas Neues an ihm entdecken. Und wir werden da nie fertig sein. Das ist wie in einer Beziehung. Ich lerne Jacqueline auch jetzt selbst nach mehr als 12 Jahren Ehe jeden Tag immer noch weiter kennen. Ich entdecke neue Sachen an ihr und natürlich schätze ich auch sie immer wie mehr. Die Liebe zu ihr wächst und natürlich auch das Vertrauen in unsere Beziehung, das wird größer. Und das ist genau gleich auch bei der Beziehung zu Jesus Christus. Wir werden jeden Tag immer wie mehr von ihm entdecken können und haben nie ausgelernt. Und so ist es auch heute gar nicht möglich, alles von ihm kennenlernen zu können, sein ganzes Herz aufzuzeigen. Denn um das machen zu wollen oder zu Bestand, vollbringen zu können, da würde nicht mal die gesamte Bibel reichen und ein gesamtes Leben als Christ. Man würde trotzdem immer noch etwas weiteres an Christus entdecken. Aber was sagt oder zeigt Christus, was ihm ganz, ganz fest zu Herzen geht? Lesen wir dazu einen weiteren Vers aus dem Matthäusevangelium, und zwar aus dem 9. Kapitel, der Vers 36. Und als Christus das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Das Volk oder die Menschen sind das, was Jesus Christus so bewegt. Er sieht ihr Elend, er sieht von jedem Menschen sein Elend. Und er sieht die Losgelöstheit von vielen Menschen von Gott. Sie sind, so hat er gesagt, verschmachtet. Sie sind verdurstet. Sie sind nicht mehr zusammen und sie sind nicht mehr bei Gott, sondern eben puff in alle Winde zerstreut. Denn sie haben eben keinen Hirten mehr, der sie richtig führen kann. Und deshalb sind sie auch wie hirtenlose Schafe. Und das geht Christus zu Herzen. mit dem Schafen oder mit dem Volk. Das ist sicher das auserwählte Volk zum einen gemeint. Also die Juden. Aber auch alle anderen Menschen sind damit gemeint. In Israel durfte ich messianische Juden und arabische Christen kennenlernen. Da hatten wir immer wieder mal eine Begegnung mit dem einen oder anderen. Und diese Bezeichnungen, das sind eigentlich ihre Bezeichnungen für das Christsein. Diese beiden Gruppen leben beide in Israel. Und bevor sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, waren sie einander so richtig gehend Feind. Auch jetzt, wo sie beide Jesus nachfolgen, sind immer noch gewisse Differenzen vorhanden und auch noch Spannungen da. Was ich aber bei beiden Gruppen erkennen konnte, was sie beide ja verbindet, aber auch bei beiden ganz stark vorhanden ist, ist eine riesige, große Naherwartung vom Kommen von Jesus Christus. Sie leben wirklich so, als ob Christus morgen kommen könnte. Und haben ständig die Frage im Hinterkopf, was würde Christus sagen, wenn er morgen da wäre? Was würde er sagen, woran er Freude hatte, wo sein Herz ist? Wir haben darauf auch eine Antwort in der Bibel. Sie steht im Matthäusevangelium im 25. Kapitel in den Versen 31 bis 40. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wir haben also die seltene Möglichkeit, einen Rückblick aus der Zukunft zu machen. Denn Jesus Christus gibt uns einen Ausblick auf die Zukunft und was er dann dort sagen wird über die Vergangenheit. Denn er selber, er wird kommen in seiner Herrlichkeit, in seiner Macht und in seiner Kraft. Denn er ist der Menschensohn. Das ist einer seiner Titel, die ihn bezeichnen, die ihm gehören. Was macht er denn nun genau, wenn er kommt? Er kommt wirklich mit all seiner Macht. Er kommt sogar mit dem himmlischen Heer. Er zeigt da wirklich sich ganz in seiner gewaltigen, vollumfänglichen Herrschaft. Und er macht auch ganz klar den Anspruch, den er hat, den Anspruch auf den Thron. Alle Menschen werden dann, wenn er auf dem Thron sitzt, zu ihm kommen. Keiner wird sich ihm entziehen können und sagen, nein, da komme ich nicht, weil jeder weiß, Jesus Christus, der Messias, der da gekommen ist, dem gehört der Thron. Er ist eben wirklich der absolute Herrscher und König. Denn er sitzt wirklich auf dem Thron, den Gott ihm gegeben hat. So können wir jetzt schon einen ersten Aspekt erkennen, woran das Herz von Christus hängt. Denn das Herz Christi schlägt für das Reich Gottes. Es schlägt für das Reich, denn er selber ist ja auch der Herrscher von dem Reich Gottes. Und so müssen wirklich eben alle Menschen vor ihm kommen und sich vor ihm versammeln, auf seinen Befehl hin. Reicht das jetzt nun? Ist das alles, was geschieht? Schlägt das Herz Christi wirklich für alle Völker, dass alle vor ihn kommen dürfen? Ja, es schlägt für alle Menschen, aber es reicht noch nicht. Denn nur, einfach dann nur vor ihn zu kommen. Denn es gibt leider Menschen oder sogar auch Volksgruppen, die ihn, Jesus, ablehnen. Sie wollen ihn nicht bei sich haben. Sie sagen dann, Christus? Nein, danke. Bleib mir los, bloß vom Leibe mit ihm. Und so scheidet Christus dann, wenn er auf dem Thron sitzt, die Menschen. Er macht eine Trennung. Er trennt sie, wie ein Hirte seine Herde trennt. Er trennt die Schafe von den Böcken, beziehungsweise von den Ziegen. Denn damals war es üblich, Schafe und Ziegen miteinander auf der Weide zu haben. Und die männlichen Ziegen, die werden Böcke genannt, während die männlichen Schafe Witter genannt werden. Wieso wird jetzt in der Bibel genau diese beiden Tierarten als Vergleichsbild verwendet? Es ist so, die Schafe haben oft ein helles oder sogar weißes Fell, während die Ziegen hingegen ein dunkles oder sogar schwarzes Fell haben. Zudem sind die Schafe viel ruhiger, gemächlicher und einfacher zu führen als Ziegen. Denn die Ziegen, die können wirklich aufbrausend sein, bockig, stur und wild. Und die Schafe waren auch damals mehr wert als Ziegen. Außerdem ist es so, dass die Ziege, besonders im Alten Testament, immer wieder auch mit der Sünde in Verbindung gebracht wird. Im Alten Testament wird ja als Sühneopfer ein Ziegenbock genommen, worauf dann auf den Ziegenbock die Sünde stellvertretend übertragen wird. Und wir haben auch in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, den Teufel so als Ziegenbock, als Gestalt. Also eigentlich so eine Mischung von Mensch und Ziege. Ich fand es ganz spannend, als ich in Israel war, in Caesarea Philippi. Und dort haben wir dann alte Tempelanlagen angeschaut, aus der Zeit von Jesus Christus, wo er dort war. Und es gab dort einen Tempel für den griechischen Gott Pan. Der Pan, Gott oder Goethe, der wird auch als halb Mensch und halb Ziege dargestellt. Und das Spannende ist, von ihm wird nachgesagt, dass er Freude daran hat, Menschen zu erschrecken und ihnen Angst zu machen. Und so haben die Leute damals diesem Gott eine Grotte eingerichtet, eine Angstgrotte. Und ich habe dann auch noch erfahren, dass unser Wort Panik auch von damals abstammt. Halt eben Pan, ich. Also wir haben Angst. Von dem her kann ich mir gut vorstellen, daher kommt dann auch dieses Bild für den Teufel, halt eben eine angstmachende Figur, die uns Angst einflößt, die uns von Gott wegtreiben will. Das alles schwingt also eben auch bei den Ziegen mit. Nun ist es für uns oder den Ausblick, den Christus da macht, nicht so wichtig, ob es nun Schafe oder Ziegen sind, sondern wohin sie sortiert werden. Zur Rechten oder zur Linken. Das ist das entscheidende Kriterium. Zur Rechten werden die Guten, die Reinen, die Gerechten hingestellt. Und zur Linken die Bösen, die Ungerechten und die Unreinen. Wichtig also ist nicht, was man ist, welche Volksgruppe man angehört, sondern wichtig ist, was man glaubt. Denn es zählt der freie Willen eines jeden Menschen. Der Glaube, das ist das, was vor Gott Wert hat. Und so trennt also Jesus Christus die Menschen in Gerechte und Ungerechte. Er kann das tun, denn er ist gerecht. Er hatte wirklich die Möglichkeit, aufzuteilen in Schwarz und Weiß. Wir selber, wir können es nicht, aber er schon. Aber wer sind die, die auf der rechten Seite sind? Wer sind die Gerechten? Es sind gesegnete Menschen. Es sind Menschen, die das Reich Gottes erben werden, wie unser Bibeltext erklärt. Denn sie liegen Gott am Herzen. Und es sind Menschen, die sich um Christus gekümmert haben, denen eben Christus nicht egal war. Und so erklärt er, Jesus Christus, dass ihm geholfen wurde, als er hungrig, durstig, fremd und nackt und im Gefängnis war. Ich finde es bei dieser Aufzählung ganz, ganz spannend, dass diese Aufzählung nicht etwas ganz Neues war. Nicht ein Katalog, den da sich Jesus Christus aus den Fingern gesaugt hat, sondern dass diese Aufzählung auf dem Alten Testament basiert. Es sind alles Forderungen vom Alten Testament. Nun könnte ich dies nun einfach behaupten und Sie müssten es glauben, aber das möchte ich nicht. Also schauen wir ganz kurz an, wo wir diese Forderungen finden und was diese Forderung so speziell macht, was sie ausmacht. In Sprüche 25, 21 steht: Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot. Dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser. Bei dieser Forderung geht es also um die Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Das, was er wirklich unbedingt braucht zum Leben. Wenn das nicht gestillt wird, steht er in Gefahr zu sterben, zu verschmachten. Gleichzeitig wird da auch die Gastfreundschaft angesprochen. Es schwingt da so die Frage mit: Kümmerst du dich um deinen Nächsten? Nur geht der Psalmtext noch weiter, einen Schritt, und weitet es sogar auf den Feind aus. Auch ihm soll man dieses Notwendige nicht verwehren. Wenn nun der Feind so bewertet werden soll, wie viel mehr wird das auch gelten für einen normalen Menschen oder sogar für einen Mitchristen? Und es gilt eben auch für den Fremdling. Der Fremdling steht unter einem besonderen Schutz, wie Gott in 2. Mose 22, 20 und Psalm 146, 9 ganz klar macht. Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn ihr selbst seid in Ägypten Fremde gewesen. Und der Herr behütet die Fremdlinge. Der Fremdling steht also unter dem Schutz von Gott. Denn Gott ist der Gastgeber und hat ihn aufgenommen. Er ist der König und gewährt seinem Gast Schutz. Und das macht er, weil sonst der Fremdling in der Gefahr stehen würde, neben dem Gesetz zu stehen. Er könnte sich unwissentlich außerhalb des geltenden Rechts bewegen. Und das ist selbst bei uns immer noch so. Wenn jemand nach Deutschland kommt dann hat er Mühe, sich bei all diesen vielen Gesetzen, die es hier gibt, sich zurechtzufinden. Er hat da eine Person nötig, einen Beistand, der ihm hilft und ihm die Regeln erklärt. So ging es selbst mir, oder geht es mir, wo ich von der Schweiz nach Deutschland gekommen bin. Ich brauche auch die Hilfe, um überhaupt eine Chance zu haben, um zum Beispiel die ganzen Rentenregeln zu verstehen, was da alles gemeint ist und so weiter, weil ich kenne nur das schweizerische System. Und bei mir ist es dann auch so, ich muss mich dann auf die Person, die mir hilft, die mir es erklärt, die mir Ratschläge gibt, verlassen und der Person vertrauen. Wie sieht es nun mit der Nacktheit aus? Da steht etwas in Jesaja 58,7. Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst. Auch da geht es um Schutz. Um Schutz dem anderen gegenüber. Es ist ein Schutz auf der einen Seite, dass er sich nicht zu schämen braucht. Weil, wenn mein Sohn einfach nackt umherlaufen müsste, da würde das Ehrgefühl gewaltig angegriffen werden. Da könnten innere, seelische Wunden entstehen, wenn da Leute auf einen zeigen würden, haha, schau mal, der ist nackt. Gleichzeitig ist aber das Kleidung geben auch ein Schutz gegen Kälte oder gegen Hitze, die da dem anderen angeboten wird oder halt verweigert wird. Es dreht sich also bei der Forderung und auch bei der nächsten um Fürsorge und um das Mitgefühl. Denn auch der Besuch von Kranken ist sehr wichtig. So steht im Buch Sirach 7,39: Lass dich's nicht verdrießen, die Kranken zu besuchen, denn dafür wird man dich lieben. Dieses Buch ist nun nicht direkt aus dem Alten Testament, es ist eine Apokryphe. Darüber wird gestritten, gehört jetzt dieses Buch wirklich zum Alten Testament hinzu oder ist es doch erst später geschrieben worden? Ich denke, vor dem Buch, bevor dieses geschrieben wurde, war es ganz normal und selbstverständlich, dass Kranke besucht wurden. So können wir in der Bibel auch im Alten Testament immer wieder lesen, dass selbst Könige andere Herrscher besucht haben, nur weil der andere krank war. Und sie haben ihm dann Gaben mitgebracht. Und außerdem ist es auch eine ganz wichtige Forderung an uns Christen. Denn es steht ja auch im Jakobusbrief 5,14: Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Wir haben da also ganz starke Verbindungen zum Neuen Testament. Der Besuch von Gefangenen fällt nun ein bisschen aus dem Rahmen, denn der ist so in der Form nicht im Alten Testament zu finden. Aber mit Gefangensein, das findet man natürlich schon, auch im Alten Testament. Zum Beispiel das Volk Israel, das war gefangen. Es war gefangen in Ägypten, es war gefangen in Babylon. Außerdem ist auch das Gefangensein oft ein Geschick von Märtyrern, die wegen ihrem Glauben eingesperrt werden, weggesperrt werden oder sogar ihr Leben lassen müssen. Und man kann auch in seinem Denken, in seinen Gedanken gefangen sein. Dass man einfach da drin ist und gar nicht mehr weiter raus weiß. Und dafür ist Christus gekommen, um uns daraus, aus unseren eigenen Gedanken zu befreien. Jetzt, was bedeutet das aber, all diese Forderungen und all das Sach für uns? Es wird unter Theologen gestritten, ob mit unserem Bibeltext, mit den Gerechten, Christen oder Nichtchristen angesprochen sind. Ich meine, wenn Nichtchristen angesprochen sein sollten, dann gilt das Ganze ja sicher auch für uns Christen. Denn der Ruf von Jesus Christus geht ja auch an die Gesegneten. Und wir sind Gesegnete von Jesus. Wir sind Gesegnete von Gott. Und so sagt Jesus, kommt, ihr Gesegneten meines Vaters. Dieser Ruf von Jesus ist also kein Befehl, er ist kein Zwang, sondern es ist ein Angebot, was er da macht. Ein Angebot, zu ihm zu kommen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Denn dafür schlägt das Herz von Christus. Gemeinschaft haben mit uns Menschen. Gemeinschaft haben mit seinen Nachfolgern, mit uns Christen. Wer den Ruf hört und ihm folgt, der ist ein Gesegneter. Aber ein Gesegneter von Gott, dem Vater von Jesus, unserem himmlischen Vater. Also selbst da, im Gericht, wo Jesus Christus urteilen wird, unterstellt sich Jesus Christus immer noch dem Willen von Gott, seinem Vater. Auch da hört er immer noch auf das Herz Gottes und auf den Willen von Gott, weil der Wille von Gott ist auch der Wille von Jesus. Wo also der Segen von Gott auf Menschen liegt, das sind also Menschen, die im Herzen von Gott ganz fest verknüpft sind, die ganz fest dort drin verankert sind. Und das sind dann auch Menschen, denen im Gegenzug auch etwas an Gott liegt, die sagen, ich will Gott nachfolgen, ich will Gott in meinem Leben haben. Auch Gott ist dann in ihren Herzen fest verankert. All diese Menschen, wir sind Bürger des Reich Gottes. Denn wir sind in der Nachfolge von Jesus Christus. Wir sind ein Teil des Leibes Christi. Und so kann man es eben auch verstehen, wie Jesus Christus sich mit uns identifiziert. Dass er dann eben wirklich sagen kann, was ihr einem von meinen geringsten Brüdern angetan habt, das habt ihr mir getan. Weil er uns als sein Leib ansieht. Und was ihm angetan wird, über uns, das ist, als ob es ihm direkt wäre. Er rechnet uns also zu sich, wie ein Körperteil zum Körper gehört. Und so sind wir mit seinem Herzen unzertrennbar verbunden. Er durchdringt uns und er erfüllt uns. Er füllt uns so richtig aus. Und so liegen, weil wir so stark mit dem Herz von Jesus Christus verknüpft sind, auch unsere Mitmenschen am Herzen. So wie sie eben auch Jesus Christus am Herzen liegen. Es wird uns dann zum Bedürfnis, zum Beispiel für andere da zu sein. Zum Beispiel mal jemanden, der krank ist, zu besuchen. Oder jemand, der Durst hat, ein Glas Wasser zu reichen. Und so kann man wirklich nur sagen, so schlägt das Herz Gottes für seine Gemeinde. Eine Gemeinde, wo wir alle wissen, die nicht perfekt ist, weil jeder von uns, wir sind nicht perfekt. Aber mit Gott wird es perfekt werden, denn Gott, er ist perfekt. Amen.